Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Der Eurovision Song Contest, kurz ESC, ist vieles. Musikshow, europäisches Ritual, emotionale Achterbahnfahrt. Und manchmal ein kleines gesellschaftliches Experiment. Mein heutiger Gast schaut seit Jahren sehr genau hin. Er analysiert den ESC nicht nur mit Leidenschaft, sondern auch mit wissenschaftlicher Präzision. Und er verliert dabei nie den Spaß am Spektakel. Ich spreche mit Dr. Irving Wolter über Popkultur und Politik, über große Gesten und leise Botschaften, über Europa, Identität und die Frage, warum uns 3 Minuten Musik manchmal mehr über uns verraten als lange Debatten. Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern.
Vielen Dank, André, dass ich bei dir dabei sein darf heute.
Du darfst, und die Freude ist groß, dass du zu mir kommst, lieber Irving. Bevor wir gleich einsteigen, der Name, du musst mir das kurz erklären. Irving ist ein total geiler Name. Woher kommt der denn gebürtig?
Also, das ist ein bisschen irreführend. Ich bin halb Franzose und meine Mutter hat meinen Vater vor vielen, vielen Jahren per Brieffreundschaft kennengelernt. Der lebte damals in Sydney in Australien in einem Stadtteil namens Irving. Und meine Mutter las das immer auf den Briefen und dachte sich so, oh, Irving, ein hübscher Name für meinen Sohn. Und sie hat also auch bis zu ihrem Tod mich immer tapfer Irving genannt. Denn ich habe erst mit 15 erfahren, dass man das Irving ausspricht, als wir einen neuen Englischlehrer bekommen haben. Und der hat dann die Namensliste vorgelesen der Schüler, die anwesend sein sollten. Und ich habe mich nicht gemeldet, weil ich mich gar nicht wiedererkannt habe in Irving. Denn ich bin im Hessischen groß geworden. Da war ich natürlich der Irving. Mhm. Und ich habe zeitweise wirklich auf jede Namensvariante reagiert, sicherheitshalber, weil das war damals nicht so verbreitet. Mittlerweile gibt es ja durch John Irving und andere Irvings, zumindest in Nachnamen, doch ein gewisses Bewusstsein für den Namen.
Also ein Hoch auf alle Mütter, und da sind wir mal froh, dass dein Vater nicht irgendwie in Kreuzberg geboren wurde.
Ach, ich habe da kein Problem mit türkischen Vornamen. Ich bezeichne mich selbst auch so ein bisschen als Hobby-Türken, weil ich sehr, sehr begeistert bin von der türkischen Kultur und spreche auch fließend Türkisch, spiele Balama, dieses türkische Instrument, diese Langhalslaute, die so ein bisschen birnförmig ist. Ich bin in Sachen internationale Kulturen sehr aufgeschlossen und habe da überhaupt gar keine Berührungsängste.
Na, das ist ja auch gut so. So war es ja auch überhaupt nicht gemeint. Aber ich denke mal, Kreuzberg-Wolter, da klingt Irving-Wolter dann doch noch ein bisschen flüssiger.
Ja? Siehst du, ich kam gar nicht auf die Assoziation.
Dazu ist ein Podcast da, dass du auch neue Gedanken mitnimmst.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja, also lieber Irving, genau. Dann steigen wir mal ein, denn es ist ja gar nicht mehr so lange hin. Vom 12. bis zum 16. Mai 2026 ist es wieder soweit. Dann steigt wir haben ein Jubiläum, 70. Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien. Das steht inzwischen auch fest. Bist du schon aufgeregt?
Naja, also ich bin 1992 das erste Mal live bei einem Eurovision Song Contest gewesen. Die Aufregung spielt sich jetzt auf einer anderen Ebene ab, sagen wir es mal so. Das 70. Jubiläum ist natürlich was Besonderes. Und ich bin schon gespannt, was die Österreicher bzw. der ORF sich einfallen lassen für diese Jubiläumsshow. Ich freue mich auch schon auf die Beiträge. Die ersten Songs, die gewählt worden sind, lassen ja für den Jahrgang 2026 positive Vorausahnungen zu. Und also ich bin immer sehr, enthusiastisch, wenn es dann Richtung Wien geht. Jetzt in den Vorentscheidungswochen habe ich natürlich jedes Wochenende nichts anderes zu tun, als vor dem Computer zu sitzen und mir die ganzen Vorentscheidungen reinzuziehen, damit ich auch gut informiert bin, wenn es dann eben so schöne Podcasts oder Interviews gibt und ich dann erzählen soll, was die Menschen beim nächsten Song Contest erwartet.
Also da schaufelt man sich gerne den Kalender frei, und es ist ja nach 1967 und 2015 auch schon die dritte Austragung des ESC in Österreich. Die Stadt Wien, die plant mit einem Budget von maximal 22,6 Millionen Euro für den ESC 26. Das sind nochmal 5,6 Millionen mehr als vor 10 Jahren oder vor 11 Jahren. Ist ja alles ein bisschen teurer geworden.
Naja, es ist ja nicht nur beim Song Contest alles ein bisschen teurer geworden. Aber das ist so eigentlich im Rahmen. Also wir haben natürlich nicht nur durch zusätzliche Events rund um den Song Contest eine Kostenexplosion, sage ich mal, sondern auch einfach durch den technischen Aufwand, den die Show mit sich bringt. Vor einigen Jahren war man mit 8 Millionen gut dabei, aber jetzt kamen natürlich diese ganzen Geschichten mit HDTV und da braucht man neue Kameras und dann braucht man neue technische Infrastruktur. Das geht natürlich alles zusätzlich zu den Kosten für den Host-Broadcaster, wie man so schön sagt, also die gastgebende Fernsehanstalt.
Ja.
Und dazu ist natürlich der Tross der Leute, die zum Song Contest fährt, ist von Jahr zu Jahr immer größer geworden. Und die Städte wollen davon natürlich profitieren und investieren dann in ihre Infrastruktur, damit möglichst viele Menschen dann auch in diesem Fall eben Wien als touristisches Ziel für sich entdecken und dann vielleicht auch nach dem Song Contest dann nochmal hinfahren.
Also die Schnittchen für die Künstler sind nicht das Ausschlaggebende, da geht es eher um andere Kostenpunkte, die da eine große Rolle spielen.
Wenn es doch mal Schnittchen wieder gäbe, also da ist wirklich in den vergangenen Jahren und ich erinnere mich dann noch an rauschende Empfänge im Dubliner Schloss, wo man dann auch wirklich mit den Künstlerinnen und Künstlern zusammen sich die Kante gegeben hat und dann betrunken Arm in Arm mit Johnny Logan Hold Me Now gesungen hat. Die Zeiten sind vorbei, da wird leider, ich meine, ich verstehe es, dass man dann Gebührengelder nicht für sowas rausschmeißt, aber die Stimmung bleibt dann natürlich teilweise ein bisschen auf der Strecke.
Ja, also über Johnny Logan sprechen wir gleich noch. Lass uns aber mal kurz über diese 35 Länder sprechen, die in diesem Jahr im Wettbewerb teilnehmen. Das sind nämlich so wenige wie noch nie seit der Einführung des Halbfinales im Jahr 2004. Die Welt um uns ist gerade in Bewegung. Es ist vieles noch politischer geworden. Schmerzt da das Herz eines ESC-Experten?
Es ist immer traurig, wenn Länder, von denen man eigentlich einen guten Song erwarten könnte, sich vom Song Contest fernhalten. Das ist jetzt unabhängig von der Begründung, weshalb die das tun. Es ist in der Vergangenheit ja auch immer wieder vorgekommen, dass Länder nicht teilnehmen können, weil das Budget einfach nicht reicht. Bulgarien oder Bosnien sind da gute Beispiele. Bulgarien hat sich dieses Jahr doch eines Besseren besonnen und sind wieder dabei. Bosnien, die können sich das einfach nicht mehr leisten, weil der, und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in ganz Europa steht unter Beschuss und viele Länder kürzen einfach die Budgets, um kritische Berichterstattung zu verhindern. Und da sind dann eben manche Rundfunkanstalten dazu gezwungen zu überlegen, Eurovision Song Contest oder Nachrichtensendung. Und dann investieren sie natürlich in ihre Nachrichtensendung und verzichten auf eine ESC-Teilnahme. Da sollten wir eigentlich auch in Zukunft die Augen offen halten, denn je weniger Länder beim Song Contest dabei sind, ist das immer ein Zeichen dafür, dass es dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Europa nicht gut geht.
Ja, Bulgarien hast du schon erwähnt, nimmt zum ersten Mal seit 2022 wieder teil, Rumänien zum ersten Mal seit 2023 und Moldau zum ersten Mal seit 2024. Aber es gibt eben auch Länder wie Irland, Island, die Niederlande, Slowenien und, was besonders schade ist natürlich als ESC-Fan, Spanien, gehört nämlich zu den sogenannten Big Five. Magst du uns, lieber Irving, mal kurz bitte erklären, für alle, die heute zuhören und nicht jedes Jahr zuschalten, was verstehe ich denn unter Big Five?
Big Five sind die Länder, die automatisch für das Finale qualifiziert sind. Das heißt Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Spanien und Italien. Nun wird in der öffentlichen Wahrnehmung und dank einer Zeitung mit 4 Buchstaben immer wieder behauptet, das liegt daran, dass diese Länder am meisten zahlen und dass deswegen die immer beim Song Contest dabei sein müssen. Das stimmt nur teilweise. Alle Länder zahlen gemäß einem bestimmten Schlüssel in die Eurovisionskasse ein, und zwar nach ihrer Bevölkerungszahl und nach der Nutzung von Eurovisionsangeboten. Denn Eurovision bedeutet ja nicht nur Eurovision Song Contest, sondern eben auch Nachrichtenbilder, Sportübertragungen und so weiter. Und da ist es klar, dass ein Land wie Deutschland mit über 80 Millionen Einwohnern und regelmäßiger Nutzung von Eurovisionsbildern, dass es mehr zahlt als beispielsweise ein Land wie Österreich. Ne? Die haben weniger Einwohner, aber Österreich zahlt dann eben im Vergleich vielleicht mehr als ein Land, das mehr Einwohner hat, aber kaum Eurovisionsbilder nutzt. Die Türkei ist zum Beispiel so ein Beispiel, die haben viele Einwohner, aber nutzen in ihren Nachrichten kaum das Eurovisionsangebot. Deswegen war ihr Anteil in der Vergangenheit immer vergleichsweise gering.
Ja.
Und jetzt ist es halt so, dass man nicht möchte, dass Länder mit so großen Bevölkerungszahlen und potenziell eben auch Zuschauerzahlen, dass die aufgrund der Semifinalregelung rausfliegen und dann eben im Finale nicht dabei sind. Das bedeutet immer automatisch, dass dann weniger Leute gucken oder vielleicht gar keiner. Und deswegen hat man diese Regelung angeführt, damit eben man Jahr für Jahr verkünden kann, es sind 180 Millionen Zuschauer und beim Budget hat es natürlich auch eine Auswirkung, aber nicht so gravierend, wie das immer dargestellt wird.
Also da freuen wir uns als Deutsche in diesem Jahr auf wieder super viele Punkte aus ganz Europa. Wir sind definitiv dabei, egal mit welchem Künstler. Wir schaffen es ins Finale. Stimmt es denn eigentlich, dass der ESC ursprünglich erfunden wurde, um das junge Fernsehen populär zu machen, nicht primär um Musik zu feiern?
Genau, das ist nämlich ein purer Zufall, dass wir den Eurovision Song Contest als Musikwettbewerb erleben dürfen. Denn damals, 1955, als die Programmgruppe sich das überlegt hat, was machen wir denn da für eine Veranstaltung, mit der wir regelmäßig alle zusammenarbeiten können. Da stand auch ein Zirkusfestival zur Auswahl, ein Kleinkunstfestival, Kabarett und das italienische Fernsehen, die RAI, die haben sich dann gemeldet und haben gesagt, wir haben doch dieses Sanremo-Ding, das läuft jetzt schon seit 5 Jahren ganz erfolgreich bei uns. Vielleicht könnte man ja einen Musikwettbewerb machen. Und dann hat man sich dann entschieden, das ist doch eigentlich eine schöne Sache, das funktioniert ganz gut. Und nur deswegen haben wir den Eurovision Song Contest als Musikwettbewerb, der aber in Wirklichkeit kein Musikwettbewerb ist, denn er ist eine Plattform, mit der die europäischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten einmal im Jahr zusammenarbeiten können und der so ein bisschen zeigt, wozu die fähig sind, wenn die alle an einem Strang ziehen.
Und damals noch in Schwarz-Weiß, mittlerweile in UHD und was es da alles gibt, 4K, keine Ahnung, das ändert sich ja auch jedes Jahr. Also es ist gestochen scharf geworden. Erinnerst du dich noch an deinen ersten bewussten ESC-Moment? Wann ging es bei dir los und was hat er mit dir gemacht damals? Da muss sich ja irgendwas in deinem Körper auch geändert haben, als du den ESC gesehen hast.
Also es war ein Prozess und an dem ist meine Mutter nicht ganz unschuldig. Dadurch, dass wir eben eine binationale Familie waren, eben mit einer französischen Mutter und einem deutschen Vater, hatte der Eurovision Song Contest immer natürlich auch eine Funktion, dass man dann eben französische Songs hören konnte und Frankreich die Daumen drücken konnte. Und meine Mama hat mich also immer vor den Fernseher gesetzt und ich musste mindestens so lange aufbleiben, bis Deutschland und Frankreich gesungen hatten, damit ich eben für beide Länder jubeln durfte. Und ich erinnere mich noch sehr gut, 1975, als Joy Fleming mit Ein Lied kann eine Brücke sein.
Ein super schönes Lied.
Ja, ganz großartig. Habe ich damals nicht so empfunden, aber das mit den Jahren ändert sich da ja auch vieles. Aber ich erinnere mich natürlich, wie sie in diesem grünen Kleid da über die Bühne gefegt ist. Das ist so meine früheste ESC-Erinnerung. Und kurz danach kam der französische Beitrag und da bin ich wahrscheinlich schon während des französischen Beitrags eingeschlafen. Da ist also nicht so viel in Erinnerung geblieben. Aber im Jahr darauf kam Frankreich relativ spät und war mit einer der Favoriten für den Sieg. Und es war eine recht spannende Wertung im Kampf gegen das Vereinigte Königreich mit Sergei Kisses for Me. Die haben dann am Ende auch gewonnen. Und ich habe gesehen, wie das meine Mutter aufgewühlt hat. Also das war der 100-jährige Krieg ging weiter vor dem Bildschirm und also sie tobte da und war ziemlich sauer, dass dann eben UK gewonnen hat und nicht Frankreich. Und da habe ich dann schon gemerkt, dieser Wettbewerb macht was mit Menschen. Im Jahr darauf war es genau umgekehrt. Da hat dann eben Frankreich die Nase vorn gehabt vor dem Vereinigten Königreich. Und dann 1979 wollte ich eigentlich nur Genghis Khan aufnehmen, weil ich fand Genghis Khan toll, war ein großer Fan und durfte dann das erste Mal mit dem Tonbandgerät meiner Mama aufnehmen. Und dann dachte ich mir, naja, bis Genghis Khan kommt, die sind ja irgendwie ein bisschen weiter hinten im Starterfeld.
Ja.
Nimmst du mal die anderen Lieder auch auf, vielleicht sind die ja ganz schön. Und die waren ganz schön und ich habe ab dem Zeitpunkt habe ich nur noch diese Tonbandspule gehört mit den ESC-Beiträgen von 1979. Und ab dem Moment war ich angefixt und war also ein riesiger ESC-Fan bis heute.
Toll. Mensch, obwohl du erst 29 bist, wie funktioniert das denn?
Ja, Eurovision hält jung, ne? Das ist
ja.
Man geht so zwischen den Jahrzehnten und merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht. Ich denke auch immer wieder, wenn wir jetzt sagen, Mensch, ach ja, Aserbaidschan, das war ja ein toller Song Contest und so, und war ja erst gestern so, nee, ist ja schon wieder 14 Jahre her.
Die Zeit vergeht. Also ein Hoch auf alle Mütter erstmal. Schön, dass du das auch damals anschauen durftest. Die erste Ausgabe fand in Lugano statt, in der Schweiz. Nur 7 Länder haben teilgenommen. Also da hat sich ja schon echt vieles entwickelt. Was ist denn das größte Missverständnis, lieber Irving, über Menschen, die sich beruflich, wie du, mit dem Eurovision Song Contest, der ja auch nicht immer so hieß, beschäftigen?
Ja, also das ist ein Missverständnis, das natürlich auch alle ESC-Fans, glaube ich, begleitet, nämlich, dass das eine Trash-Veranstaltung ist und beziehungsweise eine Schlager-Veranstaltung, wobei der Begriff Schlager ja seit den 80ern dann ja auch immer eher ein bisschen beleidigend gewählt worden ist. So, Schlager ist die Musik der Leute, die ich doof finde, was natürlich vollkommener Quatsch ist. Und der Schlagerbegriff hat sich in den letzten 50 Jahren einfach dramatisch gewandelt. Es ist schwierig, auch in der wissenschaftlichen Welt klar zu machen, dass man da wirklich seriöse Forschung betreibt. Denn der Eurovision Song Contest ist ja in erster Linie einfach ein Fallbeispiel, das einem die Möglichkeit gibt, ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge zu untersuchen. Das kann sein, natürlich die Musik und die musikalische Entwicklung, aber eben auch Mode, ne, Kostüme, Technologie, was hat sich geändert in Mikrofonierung, in Kameratechnik, in Übertragungstechnik, ne? Wir hatten es ja gerade mit erst was schwarz-weiß, dann farbig, dann per Satellit, dann jetzt mittlerweile in HDTV. Das sind ja alles wichtige Elemente und natürlich, und das kriegen wir jetzt in den letzten Jahren verstärkt mit, die geopolitische Bedeutung des Wettbewerbs. Denn auch wenn die Veranstalter immer beteuern, das ist eine unpolitische Geschichte. Ein Wettbewerb, bei dem sich Länder gegenseitig Punkte geben, kann nur sehr bedingt unpolitisch sein.
Was? Sowas gibt es? Auf diese Idee wäre ich nie gekommen. Echt? Das hat echt stattgefunden in der Vergangenheit? Mein Gott. Das sind ja wirklich neue Informationen. Ja, ja. Also ist schon sehr politisch und natürlich, das kennen wir ja alle, die den ESC mal angesehen haben. Und ich darf das an dieser Stelle verraten, jetzt müssen wir das nämlich mal erwähnen. Du bist Jahrgang 1969, das ist auch in vielen Interviews genannt worden, also da mache ich dich jetzt auch nicht jünger oder älter.
Nein,
auch wenn
nein,
du
nein.
deutlich jünger aussiehst, alles wunderbar.
Sehr gerne.
Und Deutschland trat damals beim ESC mit dem Song Prima Ballerina an, gewonnen hat Spanien.
Nicht nur Spanien.
Wie, es gab mehrere Gewinner?
1969 ist das Jahr, in dem es 4 Sieger gab.
Was? Mein Gott.
Spanien, Frankreich, die Niederlande und das Vereinigte Königreich. Alle mit 18 Punkten. Das war damals eine ziemliche Schocknummer, weil niemand damit gerechnet hatte. Und dann mussten sie eben gucken, wie sie die Trophäen verteilen, die eigentlich für Komponisten und Textdichter und Dirigenten gedacht waren. Die haben sie dann eben auf die 3 anderen SiegerInnen verteilt. Und das ist natürlich unter Fans bis heute die große Diskussion, wer ist der eigentliche Sieger von den 4. Ich bin Team Frankreich, nur dass ihr es wisst, das hat verschiedene Gründe.
Du, aber es gibt ja auch eine andere Möglichkeit. Lass doch einfach diese Trophäe fallen auf der Bühne. Das geschah ja auch schon bei gewissen Live-Veranstaltungen.
Wird immer wieder gerne gemacht, gerade in letzter Zeit, wobei dieses hässliche Mikrofon natürlich auch dazu verleitet, ja. Beziehungsweise ist es eben auch rein statisch offensichtlich nicht so geschaffen, dass man das längere Zeit halten kann, ohne dass da irgendwas abbricht. Für mich ist der Sieg auch eigentlich gar nicht so wichtig. Also klar, natürlich möchten wir am Ende des Wettbewerbs wissen, wer das Ding gewinnt. Aber eher aus meiner Perspektive, um zu schauen, wo ich nächstes Jahr eine Woche Urlaub verbringen kann. Urlaub direkt ist es ja nicht, aber auf jeden Fall, welches Land ich dann noch neu entdecken kann. Mhm. Aber das Herz hängt ja meistens doch an anderen Songs als an denen, die dann tatsächlich gewonnen haben. Und das ist in meiner Karriere bisher erst zweimal passiert, dass mein Lieblingssong den Song Contest gewonnen hat. Also von daher.
Oh, okay.
Ja, aber ich kann gut damit leben.
Das bedeutet aber auch, du reist wirklich von Jahr zu Jahr durch halb Europa.
Ja, also 1992 war mein erster Song Contest, den ich live vor Ort erlebt habe, in Malmö damals. Hm. Und seither eigentlich fast ohne Unterbrechung. Ich habe es dann wegen meiner Doktorarbeit einmal sausen lassen müssen, damit ich dann innerhalb der festgelegten Frist fertig werden konnte. Aber sonst ja immer vor Ort und das ist immer toll, weil man dann ja auch in Ecken von Europa kommt, die man sonst vielleicht nicht bereist hätte. Also gerade Anfang der 2000er, die Song Contests dann in Estland oder dann in der Ukraine, das sind ja nicht so die Urlaubsziele schlechthin und das ist einfach toll, wenn man da neue Kulturen entdecken kann, neue Menschen kennenlernen kann. Das macht den Reiz auch des Wettbewerbs aus, dass man vielleicht auch so seine eigenen Klischees und Vorurteile hinterfragt.
Diese Klischees, die musst du hinterfragen als gebürtiger Hesse und 2011 bist du ja dann auch nach Düsseldorf gekommen, in schöne Rheinland. Da waren wir dann auch mal gut unterwegs.
Ja, also der Song Contest in Düsseldorf, auch wenn es geschmerzt hat, dass es dort war, denn ich war hier natürlich in Hannover auch mit im Team, das sich um die Bewerbung für die Ausrichtung nach Lenas Sieg gekümmert hat und wir konnten halt nicht mit den Düsseldorfer mithalten, die einfach kurzerhand ihr Stadion geräumt haben und dann für Fortuna Düsseldorf nochmal so ein provisorisches Stadion nebendran hingestellt haben, damit die da spielen konnten, während innen drin der Song Contest aufgebaut worden ist. Das gibt die hannoversche Stadtkasse leider nicht her. Aber entsprechend gut waren wir dann eben auch in Düsseldorf willkommen und das war ein schöner Wettbewerb. Auch technisch, ich war sehr beeindruckt, wie man es geschafft hat, ein so großes Stadion akustisch so hinzubekommen, dass das gut klingt. Da war ich aus Kopenhagen ganz andere Sachen gewöhnt. Wir hatten damals beim Song Contest 2001 saßen wir gar nicht so weit weg von der Bühne, aber es war trotzdem, die Künstler waren ameisenklein und man hatte so viel Echo in diesem Stadion, dass man kaum was verstanden hat. Bei der Wertung wussten wir gar nicht, wer führt. Und das ging dann immer wie stille Post von der ersten Reihe, die es verstanden haben, die haben es dann nach hinten gesagt. Und als dann am Ende das Ergebnis feststand und dann die feierten oben schon und dann kam dann bei uns in der 20. Reihe an, Estland hat gewonnen und wir so, hä? Das war überhaupt nicht abzusehen. War dann nicht ganz so schön, da ist mittlerweile in der Sachentechnik doch einiges passiert.
Ja, es war ja damals, ich denke, wenn ich mich richtig erinnere, Aserbaidschan, was in Düsseldorf gewonnen hat.
In Düsseldorf war Aserbaidschan und das war auch ein überraschender Sieg, wobei ganz ehrlich, das Konkurrenzfeld in Düsseldorf war ziemlich schwach. Also da hätte eigentlich tatsächlich Lena nochmal gewinnen sollen, denn ich finde Taken by a Stranger ist bis heute ein Song, der ist ziemlich zeitlos, der war vielleicht zu modern für die damalige Zeit.
Naja gut, und ehrlicherweise, wenn dann die Siegerin auf der Bühne steht, man möchte dann vielleicht auch anderen noch eine Chance geben. Ich denke, auch als Zuschauer würde ich dann nochmal für den Sieger anrufen, keine Ahnung. Aber das entscheidet ja jeder irgendwie anders. Du betrachtest den Eurovision Song Contest ja auch so ein bisschen als Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen. Da geht es um Identität, Europa, Minderheiten, um Popkultur, Medienlogik und was mir auch bei dir sehr gut gefällt, lieber Irving, du benennst offen auch Probleme, zum Beispiel im Voting.
Ja. Definitiv. Also der Song Contest ist ein Spiegel Europas im Kleinen, auch wenn natürlich Länder dabei sind, die jetzt nicht im engeren Sinne zu Europa gehören, aber die eben in dieser Eurovisionsfamilie mit drin sind. Und für mich war der Wettbewerb und ist es auch heute noch immer so ein, ist aufgeladen mit europäischen Werten. Und dazu gehört eben zum Beispiel, dass alle teilnehmenden Länder gleich behandelt werden. Deswegen haben wir zum Beispiel eben auch die Regel, dass nur 6 Leute auf der Bühne stehen dürfen, damit eben kleine Länder nicht einen Nachteil gegenüber Großen mit viel Geld haben. Die Deutschen hätten ja sonst theoretisch mal die Fischerchöre auf die Bühne stellen können, ne? Und so hat man gesagt, nee, damit alle gleich behandelt werden, gibt's eben maximal 6. Und es war also immer sehr auf Fairness ausgerichtet. Und es ist eben auch nicht so, dass ein Land, das viele Einwohner hat wie Deutschland, jetzt mehr zu sagen hat beim Song Contest oder bei der Abstimmung als jetzt Luxemburg, ne? 12 ja. Punkte sind 12 Punkte, das ist eben gleich. Und ich finde, das ist einfach eine schöne Aussage. Und das, da wird eben auch in den letzten Jahren, um mehr Effekte zu erzielen bei der Wertung, mehr Spannung herauszukitzeln, wird da eben dran rumgeschraubt. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht so schön, dass dann auch mit Jurys, deren Zusammensetzung ich nicht immer so ganz gelungen finde, versucht wird, beispielsweise Diaspora-Voting rauszurechnen oder Minderheitenwertungen zu kompensieren. Und die Diskussionen, die dabei entstehen, sind eigentlich viel politischer als das, was immer als politisch angeprangert wird. Ne? Also wenn, keine Ahnung, jetzt Deutschland hat eben, als es Televoting gab, fast immer seine 12 Punkte an die Türkei gegeben. Und dann hieß es, ja, ne, das ist ja immer die Türken, die stimmen automatisch für das eigene Land ab. Und ja, aber man kann den Leuten doch auch nicht verbieten, dass ihnen die Musik aus ihrem Ursprungsland besser gefällt als die Musik aus anderen Ländern. Ne? Also das ist dann eigentlich schon wieder so eine diskriminierende Argumentation. Das ist eigentlich nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ja offensichtlich da nicht genügend deutsche Leute anrufen, um das da sozusagen aufzufangen. Und da ist die Sache. Oder auch die Frage, wenn es heißt, da ja, die Osteuropäer schieben sich immer gegenseitig die Punkte zu und das ist alles politisch und ja, aber wenn dieselben Sachen zwischen Großbritannien und Irland passieren, dann gucken wir da gar nicht drauf. Oder zwischen Spanien und Portugal, das ist nicht so wichtig. Ja, Und das zeigt, dass wir einfach immer noch so ein bisschen diesen eisernen Vorhang im Kopf haben und automatisch denken, ja, in Osteuropa, die wissen noch nicht so richtig, wie es mit Demokratie funktioniert und das müssen wir jetzt regeln mit einer Jury, die das auffängt. Und ganz ehrlich, mit der Jury hat sich gar nicht viel verändert und wir kriegen trotzdem immer noch die 12 Punkte zwischen Zypern und Griechenland hin und her geschoben. Also dann habe ich lieber das vom Publikum, da ist die Chance, dass es dann auch wirklich den Geschmack der Zuschauerinnen und Zuschauer wieder spiegelt, ist dann doch wesentlich größer.
Ja, wir messen da vielleicht auch mit zweierlei Maß. Ja, das ist, du hast schon Johnny Logan erwähnt zu Beginn der heutigen Folge. Irland hält mit 7 Siegen den Rekord für die meisten ESC-Gewinne. Was machen die denn besser als wir Deutschen? Jetzt mal so dein Geheimtipp. Was müssen wir tun, damit wir irgendwann mal wieder ganz vorne stehen?
Also die Iren auf jeden Fall nicht als Vorbild nehmen, was die in den letzten Jahren gebracht haben, war alles andere als vorbildhaft. Der letzte irische Sieg liegt ja jetzt auch schon wieder, bald 30 Jahre zurück. Ne? Das ist also Geschichte. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man zu seiner eigenen Identität steht. Und die Iren haben eben in den 90er Jahren, als sie sehr erfolgreich waren, eine sehr starke nationale Identität beim Eurovision Song Contest wiedergespiegelt. Sei es eben durch diese souligen Beiträge wie von Niamh Kavanagh oder das eher New Age ethno-mäßige The Voice von Emma Quinn. Das waren Dinge, wo man gesagt hat, okay, das klingt nach Irland, die stehen dahinter, das finden wir gut. Und Deutschland hat beim Eurovision Song Contest immer ein Problem damit gehabt, deutsch zu sein. Wir haben über viele, viele Jahre, und das ist natürlich nachvollziehbar, nach dem Zweiten Weltkrieg, haben wir versucht, in unseren Beiträgen zu zeigen, dass wir das Volk der Dichter und Denker sind und dass wir auf der anderen Seite Frieden stiften wollen. Und das ist kein Zufall, dass wir mit ein bisschen Frieden den Song Contest das erste Mal gewonnen haben, weil 1982 hat man uns mehr als ein bisschen Frieden vielleicht auch noch nicht zugetraut. Aber danach hatten wir eben einfach so viele Beiträge, wo es darum ging, wir nehmen uns bei den Händen und machen die Welt besser für alle. Dieser Traum darf niemals sterben, frei zu leben. Das kann man gar nicht alles aufzählen.
Ja.
Und wir haben halt so unsere eigene musikalische Identität und das, was Deutschland im Ausland auch populär macht, so ein bisschen vernachlässigt. Niemand wäre auf die Idee gekommen, als Rammstein international populär war, Rammstein zum Song Contest zu schicken. Mhm. Das war einfach nicht drin. Und wenn ich sehe, dass eben in vielen Ländern wirklich nationale Superstars sagen, ich bewerbe mich beim Song Contest, weil ich stolz darauf bin, mein Land zu vertreten, dann weiß ich, dass das in Deutschland nicht passieren wird, weil die Künstler, die dafür in Frage kämen, einfach Angst haben, dass dann ihre Karriere zu Ende ist.
Mhm.
Und ich nehme es einer Helene Fischer auch gar nicht übel, dass sie jetzt sagt, nee, damit will ich nichts zu tun haben, weil die ist gut im Geschäft. Und
ja,
wenn sie dann eben nicht gewinnt, da sind die Deutschen leider so ein bisschen nachtragend.
Ja, das sind sie durchaus. Damals war es ein bisschen Frieden, heute haben wir ein bisschen Grönland. Die Zeiten ändern sich. Und Helene Fischer kann da ja nur verlieren. Ja, so ein Künstler, so eine Künstlerin auf der Bühne, das funktioniert beim ESC nur bedingt. Lieber Irving, du hast promoviert. Was hat denn die Wissenschaft dir beigebracht, dass dir heute hilft, den ESC so präzise einzuordnen?
In erster Linie, dass man sich nicht nur auf eine Sache konzentrieren darf, sondern man muss das Gesamtbild betrachten. Der Song Contest ist eine sehr komplexe Veranstaltung und deswegen habe ich als Fokus in meiner Doktorarbeit erstmal versucht, auseinanderzufriemeln, woraus besteht er eigentlich? Ne, das ist natürlich in erster Linie eine Fernsehveranstaltung, aber es ist eben auch eine Veranstaltung, in der Musik zu hören ist. Es ist eine Veranstaltung, die für die Musikwirtschaft wichtig ist. Es ist eine Veranstaltung, in der sich politische Kräfteverhältnisse widerspiegeln. Es ist eine Veranstaltung, in der es um Wettbewerb geht. Es geht um nationale Identifikation. Es geht auch um wirtschaftliche Interessen, wenn man jetzt eben sieht, wie eine Stadt wie Wien sich da rüstet für ihren Lokaltourismus und was das eben für die bedeutet. Das sind alles Faktoren, die damit reinspielen und man kann nicht einen komplett isoliert betrachten, weil die anderen alle damit sich darauf auswirken. Und das ist eigentlich das Spannende, weil dadurch wird der Song Contest einfach zu einem super spannenden interdisziplinären Forschungsfeld, bei der unterschiedlichste Forscherinnen und Forscher ihre Aspekte anderen vermitteln können. Ich mache jetzt seit 2018 mit vier Kolleginnen und Kollegen aus Portugal und den Niederlanden eine jährliche Konferenz zum Eurovision Song Contest und da haben wir immer so eine Sektion, wo junge Forscherinnen und Forscher ihre Master-, Bachelor-Arbeiten und sowas vorstellen können. Falls jemand übrigens gerade seine schreibt, bitte bei mir melden. Wir freuen uns immer über wissenschaftlichen Nachwuchs. Na, und da hatten wir zum Beispiel eine Architekturstudentin, die dann eben analysiert hat, welche Architektur bei der Punktevergabe immer im Hintergrund zu sehen ist und was damit vermittelt wird. Ne? Mhm. Auf die Idee muss man erstmal kommen, aber das ist, wenn man es erstmal dann untersucht hat, ist es super spannend, weil die Auswahl dieser Sachen ist nicht zufällig. Das vermittelt alles eine bestimmte Botschaft und diese Botschaft auf den Grund zu gehen, das ist eine spannende Aufgabe und da gibt's eben beim Song Contest unendlich viele Ansatzpunkte.
Ja, du hast es schon erwähnt, es gibt eben beim ESC auch Dinge, die sich ändern, das sind die Austragungsorte, aber es gibt auch viele Muster, die ja jahrzehntelang geblieben sind, egal wie modern die Show wurde. Ich spreche jetzt nicht von der Nebelmaschine. diese 12 Punkte, die wir kennen, die wurden erst 1975 eingeführt. Das sind wir übrigens wieder bei dem Jahr, bei dem du das erste Mal vor dem Fernseher saßt.
Genau, also das war mir tatsächlich auch erst in späteren Jahren bewusst, dass es dann andere Punkteverfahren gab. Und in meiner Forschung habe ich dann festgestellt, dass von Anfang an eigentlich versucht wurde oder auch darum gerungen wurde, ein möglichst faires Abstimmungsverfahren zu finden. Und das ist einfach gar nicht so einfach, je nachdem, was man da als Fairness-Maßstab zugrunde legt, geht es darum, dass eben möglichst viele unterschiedliche Zuschauergruppen berücksichtigt werden. Wird da eine abstrakte Qualitätsmaßstab wird er da angelegt? Das lässt sich so einfach nicht feststellen. Aber so diese Konstante ist eigentlich, dass man sich immer bemüht hat, bis in die letzten Jahre, jetzt in den letzten Jahren geht es eigentlich mehr um die Dramaturgie als um die Fairness, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber wo es eben darum ging, dass sich alle fair behandelt fühlen. Das ist ja auch logisch, denn der Eurovision Song Contest ist eine Veranstaltung, wo eben viele Fernsehanstalten zusammenarbeiten, die teilweise doch sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie so eine Show aussehen soll. Und da muss man ja auch immer so ein bisschen eine Mediatorenfunktion einnehmen. Und da haben sich eben gerade die ARD und die BBC viele Jahre ziemlich beharkt, was die Wertung anging. Und nach dem Song Contest 69, von dem ich vorhin schon erzählt habe, wo es eben vier Sieger gab, da haben gerade die skandinavischen Länder gesagt, das ist doch Kacke. Die westlichen, die großen westlichen Länder schieben sich gegenseitig die Punkte zu und wir haben keine Chance zu gewinnen. Das sind wieder die üblichen Verdächtigen. Und die haben sich dann 1970 zurückgezogen. Und war nicht beim Song Contest dabei. Und dann hat man angefangen, über neue Wege nachzudenken. Und ich persönlich bin immer noch ein großer Fan des Televotings, weil schließlich sind es ja die Zuschauerinnen und Zuschauer, die es gucken müssen, die hinterher vielleicht auch die Musikstücke streamen oder kaufen wollen. Und dann soll das gefälligst auch denen überlassen werden, wer da gewinnt.
Ja, die meisten Null-Punkte-Ergebnisse, die sogenannten Zero Points, hat Norwegen gesammelt und ist trotzdem eines der erfolgreichsten ESC-Länder. Wie passt das denn zusammen? Null naja, Punkte das, und dennoch gewonnen? Wie funktioniert
ja,
das?
Ja, also das, ich glaube, dass so ein Null-Punkte-Trauma kann auch sehr stimulierend wirken. Also bei den Norwegern hatte sich ja über die Jahre so das Gefühl eingeschlichen, wir sind ja komplett am Rande Europas und niemand interessiert sich für uns und wir kriegen denn immer Letzte. Die waren ja auch die Ersten, die nach dem neuen Punktesystem, wo man ja gedacht hatte, es ist unmöglich, Null Punkte zu kriegen, waren sie die Ersten, die Null Punkte bekommen haben. Und Jan Teigen, der damals mit Mil Itamil am Start war, der ist ja zu einer nationalen Ikone geworden dadurch. Das hat ja sozusagen genau das Gegenteil bewirkt. Die waren dann gar nicht so enttäuscht, sondern so, ja, nee, wir unterstützen unseren eigenen Künstler und der ist ein richtiger Star, bis zu seinem Tod geblieben. Das hat in Deutschland nicht so ganz funktioniert. Wir hatten ja auch den einen oder anderen Null-Punkte-Beitrag, aber da ist es dann ja nicht dazu gekommen, dass man die entsprechenden Künstlerinnen und Künstler hochgejubelt hat. Aber als sie dann 1985 den Song Contest gewonnen haben in Norwegen, da hat es so eine Aufbruchstimmung ausgelöst. Das nennt der Soziologe Geir Johansen den sogenannten Bobby-Schock, weil eben die Bobby-Socks haben das gewonnen. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass im Jahr darauf Aha die europäischen Charts gestürmt hat, weil vorher hätte so eine Band wahrscheinlich sich gar nicht getraut, überhaupt den europäischen Markt anzuvisieren. Und das hat sehr, sehr viel das Selbstbewusstsein der Norweger getriggert. Und die sind dann jetzt mittlerweile auch so ein bisschen im Konkurrenzkampf zu Schweden, das ja noch ein Tick erfolgreicher ist als Norwegen beim Song Contest. Aber das treibt die also auch immer an, dass sie dann doch vielleicht den schwedischen Nachbarn nochmal den Rang ablaufen können.
Also selbstbewusst sind viele Länder geworden, die am ESC teilgenommen haben, denn man muss ja ehrlich sein, viele schalten ja nicht nur wegen der Musik ein, sondern auch so ein bisschen wegen der kalkulierten Provokation auch auf der Bühne. Ja, und da gab es beim ESC schon Hühner, Hamster, wusste ich nicht, Wölfe auf der Bühne, Riesenräder, Brotbacköfen und überdimensionale Geigen, nur so als kleine Auswahl. Und ein Act trat mit Monsterkostümen an. Na, lieber Irving, wer war das?
Ja, das war natürlich Lordi. Und das war auch genau das, worum es mir beim Eurovision Song Contest geht. Denn nur Lordi konnten das wirklich überzeugend und auch stimmig mit ihrer nationalen Identität bringen. Denn Finnland ist nun einmal das Land von Metal und harter Musik. Und dazu gehören eben auch zum Teil Monster oder Zombie-Kostüme. Wir haben ja eben nicht nur Mr. Lordi, der dann eben mit seinem Flügelkostüm da ist, sondern wir haben hinten dann am Keyboard die Künstlerin, die dann eben in so einem halb verwesten Zombie-Outfit da steht. Und das ist natürlich die Ästhetik, die wir aus der Metal-Szene kennen. Und nur Finnland konnte sowas authentisch rüberbringen. Wobei Hard Rock Hallelujah eigentlich von der Komposition her nur ein als Metal arrangierter Schlager ist. Aber das stört dann ja auch niemand, weil so kriegt man eben auch einen europäischen Konsens hin, weil es dann eben doch gefällig genug ist, um die Leute nicht zu verschrecken, die vielleicht mit Metal-Musik weniger anfangen können.
Ja, ich erinnere mich noch an diesen Auftritt und der ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her. 2006.
Also
die Zeit vergeht. Die Zeit. Ja? Dann dürfen wir eigentlich auch nicht über ABBA sprechen, denn die haben 1974 mit Waterloo gewonnen. Ja. Bis heute der kommerziell erfolgreichste ESC-Act aller Zeiten.
Ja, nicht so ganz.
Stimmt also, das nicht mehr?
Na, also der Titel, der sich am meisten verkauft hat als Single, damals noch als Vinyl, das war Save Your Kisses for Me. Kam Waterloo nicht so ganz ran. Mittlerweile über die Streams ist es wahrscheinlich tatsächlich Waterloo, weil einfach es ja zwischenzeitlich ja das eine oder andere ABBA-Revival gegeben hat. Aber wenn man jetzt an reinen Schallplattenverkaufen das ausrichtet, dann ist es Save Your Kisses for Me, beziehungsweise Volare. Der hat ja nicht mal gewonnen, ist nur Dritter geworden, aber das ist natürlich der Titel, der international durch die Decke gegangen ist und ist ja auch der erste Song, der überhaupt einen Grammy gewonnen hat. Das wissen ja auch viele nicht, dass eben ein Eurovision Song Contest Beitrag den ersten Grammy in den USA gewonnen hat.
Das war mir auch neu bisher. Aber über wen wir auch noch sprechen müssen unbedingt, ist Celine Dion 1988 für die Schweiz gewonnen, obwohl sie Kanadierin ist.
Ja, aber das gab's ja in der Vergangenheit oft, dass Länder angetreten sind mit Leuten, die gar nicht von dort stammen. Luxemburg hat ja mit Vicky Leandros gewonnen. Deutschland hat ja mit Wenke Möhre, Steve Malmquist, Gitte, waren die am Start. Das waren ja alles keine deutschen Staatsbürgerinnen. Das ist auch gar nicht so das Spektakuläre. Spektakulär finde ich eigentlich vielmehr, wie im Nachhinein dieser Sieg so hochgejazzt wird als Karrierebeginn von Céline Dion. Und das stimmt einfach nicht. Im Jahr nach dem Song Contest konnte sich kein Schwein mehr an Céline Dion erinnern. Da hat kein Hahn nachgekräht. Die hat dann beim Song Contest dann in Lausanne hat sie dann nochmal einen Song gesungen und so und dann, ja, schön. Aber Ne Partez Pas Sans Moi war auch kein kommerzieller Erfolg, gar nichts. Das kam eigentlich erst, als Céline Dion angefangen hat, auf Englisch zu singen. Und dann ist ihre Karriere durch die Decke gegangen. Mit dem Song Contest direkt hat das gar nichts zu tun gehabt, aber na, so im Rückblick kann man das ja auch gerne mal ein bisschen verklären und das ist sicherlich den Veranstaltern nicht unrecht, wenn man da so ein bisschen Geschichtsverklärungen betreibt.
Ja, heute würde man sagen Storytelling. Man macht auch mit kleinen Mücken einen großen Elefanten, ja? Nein, genau. Céline Dion ist eine überragende Künstlerin, auch wenn sie gesundheitlich ihre kleinen Probleme hat, leider. Hoffe ich, dass sie noch lange irgendwie im Geschäft bleibt.
Ich hätte sie auch gerne da mal, es war ja bis zum Schluss die Hoffnung, dass sie in Basel beim Song Contest auch nochmal auf die Bühne kommt und es hat ja leider nicht funktioniert, dass sie eine große Künstlerin ist, daran besteht natürlich kein Zweifel.
Ja, ja. Der Hahn krähte für Finnland 2015 Punkrock, das war der kürzeste ESC-Song aller Zeiten, hat 1 Minute 37 gedauert, aber die meisten ESC-Songs sind zwischen 2 Minuten 40 und 3 Minuten lang, nicht aus künstlerischen Gründen, sondern wegen der Regel. Und da schließt auch meine nächste Frage an, lieber Irving, denn seit 1999 sind ja auch Live-Orchester nicht mehr Pflicht, seitdem sind Playbacks erlaubt und der Gesang muss aber live sein. Ist das jetzt für dich eher so schlecht oder würdest du sagen auch ein Vorteil?
Also es hat was mit der Sendung gemacht, tiefgreifend. Ich habe den Song Contest ja noch erlebt, als wirklich mit Live-Orchester gesungen wurde und durfte das dann eben auch vor Ort erleben mit den Proben mit dem Live-Orchester. Und das ist schon was anderes. Also jeder, der schon mal in einem Konzertsaal war mit einem großen Orchester, der weiß, was das mit einem macht. Da geht einem die Musik einfach durch und durch. Und das ist was anderes, als wenn man dann eben über Lautsprecher entsprechend mit einem Playback beschallt wird. Ich kann die Überlegungen verstehen und es gibt bestimmte Sounds, die mit dem Orchester nicht erzeugt werden können, aber ich merke schon, dass diese Änderungen alle ein bisschen dazu geführt haben, dass die Musik nicht mehr so stark im Vordergrund steht wie in der Vergangenheit. Ich will mir da jetzt auch nicht widersprechen. Der Song Contest war von Anfang an nicht wirklich, da ging es nicht um Musik, aber er weckte wenigstens mehr den Anschein. Und jetzt ist es halt so, dass mittlerweile auch eben nicht mehr, nicht nur, dass die Musik eben vom Band kommt, sondern eben auch Künstler gewählt werden, die nicht unbedingt so eine tolle Bühnenerfahrung haben und auch nicht unbedingt so eine sichere Stimme haben. Und das versucht man dann zu kompensieren, indem man dann die Backing-Vocals dann mit auf dieses Backing-Tape holt und der oder die Künstlerin dann eigentlich nur noch in der Strophe ein bisschen den Ton treffen muss und den Rest macht dann das Band. Das ja. Finde ich schade, weil das macht den Song Contest zu einer Art betreutem Karaoke und das wird einfach der Veranstaltung nicht gerecht.
Definitiv. Dann lass uns mal kurz noch über einige deutsche Teilnehmer sprechen, denn da kommen bei vielen Erinnerungen hoch. Mich würde deine Meinung in kurzen Worten interessieren zu Gildo Horn 1998.
Haha, das war für Deutschland natürlich der Startschuss, um den Song Contest wieder neu populär zu machen. Das war ja in den 90er Jahren bei uns ziemlich eingeschlafen, das Interesse. Und Gildo Horn hat wieder die Massen bewegt. Das hat Jürgen Meyer-Rehse, der damals Unterhaltungschef vom NDR war, sehr geschickt eingefädelt. Der kam ja von der Bild-Zeitung und hat da seine Kontakte auch genutzt, damit diese Schlagzeile kam. Darf dieser Mann für Deutschland singen? Das war eine sehr, sehr klug gemachte Marketingkampagne. Und Gildo hat, glaube ich, in Deutschland sehr, sehr viel bewegt. Aber noch viel mehr international, weil der Song Contest war in Birmingham. Und was bei den Briten da in Erinnerung geblieben ist, ist, Mensch, die Deutschen können ja Humor haben. Ja. Und das war ja die feste Überzeugung, dass das nicht der Fall ist. Und Gildo hat da, glaube ich, sehr, sehr viel Imagepflege für Deutschland im Ausland betrieben.
Ja, und er wurde Siebter.
Ja, das ist ein erstaunlich guter Platz. Und ich höre, Gildo hat euch lieb immer noch sehr gerne.
Stefan Raab.
Stefan Raab ist natürlich einer der erfolgreichsten Produzenten, Künstler für Deutschland beim Song Contest. Ich bin da immer ein bisschen zurückhaltend, wenn es heißt, dass er so die Heilsbringer-Figur ist. Das hatten wir viele Jahre eben auch von Ralf Siegel so gedacht und das funktionierte für eine bestimmte Zeit auch, aber jeder Künstler hat eben seine Epoche, in der er so nah am Puls der Zeit ist und das funktioniert nicht automatisch. Insofern finde ich, was Stefan Raab gemacht hat, großartig und ich freue mich sehr, dass er Lena damals die Möglichkeit gegeben hat, zum Song Contest zu fahren und das Ding auch zu gewinnen. Aber ich würde jetzt nicht alle meine Hoffnungen immer auf Stefan Raab setzen. Hat er zwar letztes Jahr auch mit Baller wieder einen schönen Song rausgesucht, aber es ist eben, wie gesagt, es gibt keinen Heilsbringer und es gibt auch kein Wunderrezept, mit dem man den Song Contest gewinnen kann.
Dann ein Mann, der leider nicht mehr unter uns weilt, 2007 für Deutschland teilgenommen hat und den respektablen 19. Platz erreichte, später übrigens von vielen auch rehabilitiert wurde, Roger Cicero.
Ja, ein großartiger Künstler, den ich vor dem Song Contest überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, weil ich einfach im Swing-Bereich nicht so unterwegs war. Super sympathisch, super professionell. Das war wirklich ein Meilenstein und zumal dann eben vor Baller auch der letzte Beitrag in deutscher Sprache, zumindest teilweise. Das war mutig und ich hätte mir einfach auch noch in den letzten Jahren noch mehr solche mutigen Beiträge beim Song Contest für Deutschland gewünscht.
Mhm. Deutschlands erfolgreichster Teilnehmer seit Lena Meyer-Landrut mit einem sehr persönlichen Song 2018, Michael Schulte.
Michael Schulte ist, wie soll ich sagen, ich finde, will es nicht zu böse formulieren, aber er ist das Korn, das das blinde Huhn Deutschland in den letzten 10 Jahren dann doch nochmal gepickt hat, weil die Vorentscheidungen, die wir hatten, die haben es eigentlich nicht hergegeben. Und ich war von Michaels Song damals auch gar nicht so super geflasht. Das war natürlich eine emotionale Geschichte. Und er ist ein toller Sänger, aber das war nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Mhm. Was er eben als Alleinstellungsmerkmal, würde ich mal sagen, hat, ist, dass er wirklich ein echter, überzeugter Eurovision-Fan ist. Mhm. Und deswegen wusste er genau, was er da zu tun hatte, wie er sich da zu präsentieren hat und hat aus diesem Song das Beste rausgeholt. Ich bin sehr, sehr froh, dass er den 4. Platz gemacht hat und dass er vor allem daraus auch wirklich eine anhaltend gute Karriere rausholen konnte. Ja. Aber es war ein Zufallsgriff.
Und dann noch als letztes eine Frau, die 2015 für Deutschland angetreten ist, leider 0 Punkte erhalten hat, aber keineswegs den schlechtesten Song mit sich brachte, sondern schlicht wahrscheinlich auch ein bisschen schlechtes Timing. 2015, da war ja auch einiges los in der Welt. Anne-Sophie.
Ja, also Anne-Sophie ist, war mir damals auch ein bisschen ein Rätsel, dass sie wirklich 0 Punkte gekriegt hat. Das fand ich nicht angemessen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Art und Weise, wie das damals abgelaufen ist mit Andreas Kümmert in der Vorentscheidung, der eigentlich der klare Favorit war und dann seine Fahrkarte zurückgegeben hat und dann war nicht mal ein Notar vor Ort, der die Sache geklärt hat, sondern Frau Schöneberger, die dann gesagt hat, so, jetzt fährt halt der Zweitplatzierte. Das war natürlich ganz fies und Anne-Sophie war eigentlich nur die Leidtragende. Sie hat eine tolle Stimme und das stellt sie ja jetzt auch als Musicalsängerin immer wieder unter Beweis. Das finde ich eine sehr tragische Geschichte, weil es eben zeigt, dass Fehlentscheidungen auf anderer Ebene dann immer auf den Rücken der KünstlerInnen ausgetragen werden.
Ja, wir sind schon fast am Ende der heutigen Folge angekommen, lieber Irving. Ich könnte noch Stunden mit dir sprechen. Vielleicht müssen wir das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal in Folge 2 nachholen.
Sehr, sehr gerne.
Aber eine Frage muss ich noch loswerden, nämlich was müsste sich denn für dich ändern, damit Deutschland wieder mutiger auftritt?
Ich glaube, wir müssten einfach wirklich die Musikförderung in den Vordergrund stellen. Das ist ein Faktor, der einfach in den letzten Jahren völlig vernachlässigt worden ist. Es geht nur noch darum, irgendwas zu schicken, mit dem wir relativ erfolgreich sein können. Aber wenn man nicht irgendwie etwas schickt, hinter dem man hundertprozentig steht, dann ist man eben nur einer von vielen und unter Umständen dann eben auch der Schlechteste. Die Italiener machen uns vor, wie das funktioniert mit Sanremo. Das ist ein Festival, das ist ins Leben gerufen worden, um der italienischen Musikindustrie eine Plattform zu liefern, sich zu entwickeln, ihre Produkte in die weite Welt zu tragen. Und das hat in Deutschland nie funktioniert. Wir brauchen einfach mehr Stimulierung der künstlerischen Arbeit von Musikerinnen und Musikern. Und nicht nur, dass die irgendwas nachmachen oder irgendwas irgendwelchen Vorbildern hinterherrennen, die beim Song Contest irgendwann mal erfolgreich waren. Nein, es muss was Eigenständiges sein, was Besonderes. Das habe ich das letzte Mal eigentlich in der deutschen Vorentscheidung mit Lying erlebt, mit Wechsel die Beleuchtung. Das war ein Song, der hat mich absolut geflasht. Das war von der Performance einfach großartig. Und solche Sachen wünsche ich mir mehr von gestandenen Musikerinnen und Musikern, die eben auch das Gefühl haben, dass sie beim Song Contest wertgeschätzt werden und nicht nur als Hintergrundmaterial, damit sich Frau Schöneberger mit Gästen auf dem Sofa darüber lustig machen kann.
Also, wenn man dem ESC zuhört und Menschen wie Dr. Irving Wolter, dann merkt man schnell, es geht eben nicht nur um die Punkte, um Kostüme oder Pyrotechnik, es geht um Zugehörigkeit, um Haltung, um die Sehnsucht nach einem gemeinsamen Moment. Vielleicht ist der Eurovision Song Contest am Ende genau das. Ein Ort, an dem Europa für ein paar Stunden laut, bunt vielleicht auch widersprüchlich und überraschend ehrlich ist. Lieber Irving, danke für deine Analysen. Es hat großen Spaß gemacht, auch dein Humor, dein Blick hinter die Kulissen. Du wirst viel Freude hoffentlich auch in diesem Jahr im schönen Wien haben und dafür alles erdenklich Gute und auch für die Zukunft viele tolle ESC-Momente.
Ja, danke für diesen schönen Talk und ich kann allen nur auf den Weg geben, wenn ihr den Song Contest viele Jahre nicht mehr gesehen habt, tut es dieses Jahr, es lohnt sich auf jeden Fall.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.